Ofenkäse.
Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Heute sprechen wir mal über Tobias Huch, denn da gibt's einiges aufzuarbeiten und ihr habt vielleicht schon gesehen, dass vor ein paar Tagen ein, ja, ich würde mal sagen, Zerstörungsvideo oder Exposing-Video von Nanu hochgeladen wurde. Das war der damals schon die sehr guten Videos über Shoyoko und Dave gemacht hat. Und davon werden wir gleich mal ein paar Sachen besprechen und ob ich dieses Video als gelungen oder nicht so ganz korrekt einschätzen würde, weil es da wirklich viele, viele verschiedene Meinungen zu gibt. Einige feiern dieses Video als komplettes Exposing, andere sagen, das ist viel zu viel Vermutung und viel zu weit drüber. Mit ganz vielen möglicherweise da drinne, einfach nur um eine Hexenjagd anzustacheln. Und ich möchte das mal mit euch besprechen und ein bisschen einordnen. Aber nicht nur das, es gab nämlich auch vorher schon Aussagen von Tobias Huch in Richtung von Jay Riddle, die ich ziemlich, ziemlich böse fand und das können wir gleich auch mal besprechen. Eigentlich sollte dieses Video schon vor einigen Tagen auch kommen, es kam aber irgendwie immer wieder was dazwischen. Dann sind diese Sachen gewesen wie das Swatting bei Tim Gio, Shoyokas ZDF-Blamage und dann wollte ich es eigentlich gestern machen und dann musste ich mit Ofi Cat gestern nochmal zum Tierarzt. Da war ich vormittags also leider verhindert, aber alles gut, falls ihr euch Sorgen macht. Er hat nur ein bisschen Probleme wegen dem Katzenschnupfen, aber er liegt hier schon wieder neben mir auf seiner Lieblingsdecke, genießt die Sonne, die durchs Fenster strahlt und macht das, was eine Katze so machen sollte. In Ruhe das Leben genießen und ihr solltet das auch. Gerade heute am Freitag, also erstmal ab aufs Klo, um AZB zu begehen und das Ofi-Video schauen. So, dann lasst uns mal anfangen und ihr wisst ja, nach diesem Huch-Maestro-Theater und diesem Eingespanntwerden für die jeweilige Seite, obwohl ich eigentlich nur versucht habe, da neutral darüber zu berichten, hatte ich von diesem Thema ja eigentlich auch genug und mir war die wenige Zeit, die ich habe, dafür einfach wirklich zu schade, weil man sich, wenn man das alles aufarbeiten will, wirklich zig Stunden solche Streams hier anschauen muss, die teilweise wirklich nur noch kindisch waren, wenn man sich zum Beispiel mal diese Szene hier anschaut, wie das zwischen Tobias Huch und seinen Widersachern so abläuft.
Ja, hätte man eine Zigarette weniger geraucht und lieber mal ordentlich recherchiert.
Hier über den Konflikt zwischen Maestro und Tobias Huch.
Und sich vielleicht mal eine richtige Kaffeemaschine geholt und nicht so einen ekelhaften Vollautomaten. Teufel.
Ekelhafter Vollautomat, ja. Während er mit so einer komischen Maschine da sitzt, wo man irgendwelche gepressten Kaffeekugeln reinmacht und sonst was. Und der Vollautomat, ne, ist nun meine Zweitmaschine.
Ja, also wenn sie dann wegen einer Kaffeemaschine dann rummeckern und das dann eher in einen Schwanzvergleich ausartet, dann hat das so ein bisschen was wie das damals beim Drachenlord war mit diesem Was-ich-alles-habe-Stream. Nee, ich habe nicht alles verloren. Ich habe noch meinen Steam-Account mit ganz vielen virtuellen Punkten. Haha, jetzt habe ich es euch aber gezeigt, ihr bösen Hater. Ja, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich fand das auf jeden Fall alles ziemlich kindisch, was da teilweise abgelaufen ist und daher muss man nochmal extra Credit an Nanu geben, der eine komplette Aufarbeitung von ganz vielen Punkten aus Tobias Huchs Vergangenheit gemacht hat. Ich habe mit Nanu kurz mal geschrieben, weil ich mal wissen wollte, wie viel Stunden Zeit er da wirklich reingesteckt hat in dieses Thema. Und er meinte, da sind vermutlich so 300 Stunden an Arbeit reingeflossen. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Denn in diesem Video sind über eine Stunde wirklich viele Themen angesprochen worden. Das gesamte Video verlinke ich natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und ich will mit euch davon ein paar Punkte mal durchgehen. Vorher zeige ich euch aber noch diesen Clip hier aus Tobias Huchs Stream, der ein paar Tage vor der Veröffentlichung dieses Exposing-Videos stattgefunden hat. Denn da spricht er Jay Riddle direkt an und die Situation um sich und Maestro. Und da hören wir mal rein.
Hat sich Andre Riddle mal bei mir entschuldigt? Kam auch nicht. Hat er sich gemeldet? Jay Riddle hat sich immer dann gemeldet, wenn er Hilfe von mir brauchte. Tobias, hilf mir mal da. Kannst du das einordnen? Wie mache ich das richtig? Mitten in der Nacht Anrufe von Jay Riddle. Also als er gesehen hat, dass gegen mich eine Hasskampagne läuft, hat er das für seine Klicks benutzt und daraus Memes gemacht. Super witzig. Bedrohung meiner Familie. Super witzig. Lügen über meinen Flüchtlingsverein. Ist super witzig, dass nicht mehr gespendet wird, dass vielleicht ein paar Kinder sterben. Ist geil. Sind ja nur Kurdenkinder. Ist ja Dreck. Sind ja keine richtigen Menschen. Herr Pronkis, es geht nicht darum, ob er wenig dazu gemacht hat. Er hat es ins Lächerliche gezogen und hat damit seiner Bubble gezeigt, seinen Followern gezeigt, dass ich der Feind bin. Und hat dieses Narrativ, dass ich Unrecht habe, obwohl ich nicht gelogen habe. Ich habe in allem die Wahrheit gesagt. Ich habe alles enttarnt. In jedem Punkt hatte ich Recht gehabt. Und bin Opfer einer ekelhaften Shoyoka-ähnlichen Schmutzkampagne geworden, in dem ein männlicher Shoyoka mich angegriffen hat. Am Schluss habe ich gewonnen. Am Schluss wusste jeder, der sich genau damit befasst hat, dass ich in allen Punkten bei Maestro recht hatte und er ekelhafte Lügenvideos verbreitet hat, wo er Märchen erzählt hat.
Ja, und das sind schon wirklich böse Vorwürfe. Weil Influencer, die eben Themen aus der Influencer-Welt humoristisch betrachten, darüber reden, sind den Kurdenkinder egal, wenn die sterben? Ich meine, wir können ja mal kurz reinschauen, was Jay Riddle für Späßchen gemacht hat in seinen Kurzvideos.
Ich habe ihn nie als Stalker bezichtigt. Ich habe gesagt, er ist ein stalkender Hater. Und das ist er.
Okay, Tobias. Ich habe nie gesagt,
so.
Ich habe nur gesagt,
du,
so.
habe nur gesagt, dass er der Sohn einer Nutte ist. Also entschuldigt mal bitte. Diese Fake News, die musste ich jetzt hier heute mal aufdecken.
Die Adresse ist nicht geheim.
Probieren wir gerade so eine Drachenlord-Szene vorzustellen. Anstatt mit dem Drachenlord, so mit Tobias Huch.
Traut euch, kommt zu mir!
Dann gibt er so die Adresse der Eltern.
Ja, und klar, das sind halt humoristische Reaktionen auf deine Streams. Und wenn du dann halt sowas bringst wie, ich habe ihn nie Stalker genannt, sondern stalkenden Hater, ja, sorry, dass sich Leute darüber lustig machen, damit muss man dann klarkommen. Und natürlich kann man auch kritisieren, wenn Leute, die von der Nahost-Thematik zum Beispiel keine Ahnung haben, sich zu dem Nahost-Thema äußern und Sachen dann vielleicht falsch einordnen. Klar, ohne Frage, kannst du natürlich kritisieren. Aber dann mach das doch bitte sachlich und nicht mit solchen Vorwürfen wie, ja, dem scheinen ja Kurdenkinder egal zu sein. Das ist meiner Meinung nach nämlich nicht in Ordnung. Aber Tobias Huch meint dann, das ist wohl der richtige Weg, mit Leuten umzugehen, mit denen er eigentlich cool war und die ihm bisher seiner Ansicht nach auch nichts Böses wollten. Denn ich denke auch nicht, dass Jay irgendwie das gemacht hat, weil er Tobias Huch hasst oder sowas, sondern weil er auf alles einfach reagiert, je nachdem, ob es halt was zu besprechen gibt oder nicht. Und da sind wir auch wieder bei diesem Bubble-Denken. Ihr kennt ja meine Haltung dazu. Ich halte da nicht viel von und wenn jemand Scheiße baut aus einer Bubble, die mir vielleicht auch nahe ist, kann ich das genauso outcallen, wie dass ich auch mal jemanden lobe, der vielleicht eine ganz andere Meinung als meine vertritt, wenn er irgendwas mal richtig gemacht hat. Ich habe auch Shuyoka mal gelobt oder den Drachenlord bei seinem Survival-Video aus dem Zelt oder sowas. Aber ich kritisiere auch Leute, die bei anderen Themen die gleiche Meinung haben wie ich haben, wenn es halt was zu kritisieren gibt. Und ich finde diese Vorwürfe gegen Jay Riddle schon echt übel. Aber Tobias Huch hatte sich dann auf Twitter unter diesem Video, was ich dann gerepostet habe, auch dazu geäußert, weil ich meinte, dass diese Vorwürfe drüber waren und er sah das ein bisschen anders. Wir lesen uns das mal kurz durch. Zitat Tobias Huch: Ich denke, dass man es mir zugestehen muss, wenn ich stinksauer bin im Fall der Flüchtlingshilfe. Es wird, ohne darüber nachzudenken, einem Hilfsverein geschadet, der mitten in Projekten steckt und auf einmal werden diesem Verein durch Massenmeldungen, Massen-E-Mails, die diese Kampagne erzeugt hat, einen Großteil seiner Gelder gesperrt. Wir konnten um Weihnachten herum bis in den Januar eines unserer Projekte nicht finanzieren. Mein Vorwurf war, dass man sich einfach über die Folgen keine Gedanken macht, es einem damit egal ist, was passiert. Man sollte sich einfach aus gewissen Sachen einfach raushalten oder mal nachfragen, wenn man die Person kennt. Ich bin jetzt seit fast 12 Jahren in der Flüchtlingshilfe für Menschen in Kurdistan. Wir werden überschüttet mit antikurdischen Rassismus. Das beginnt bei angeblich harmlosen Witzen, ihr schickt Geld an Kaufland oder Legoland, bis hin zu Kurden sind Terroristen, gut, wenn die sterben, in Anführungszeichen. Solch eine rassistische Hasswelle kam auch nach den diversen Videos. Und die schlimmsten Menschen haben dann unseren Partner angeschrieben und mit Druck vorläufig unsere Gelder sperren lassen. Zitat Ende. Ja, und natürlich kann ich Tobias Huch da verstehen, dass er sauer ist, wenn er durch Falschangaben in Videos von Maestro oder sowas seine Flüchtlingshilfe dadurch beeinträchtigt sieht. Andererseits sehe ich hier aber auch eine klare Diskursverschiebung. Ich kritisiere ja nicht, dass er sauer ist. Ich kritisiere seine Art, wie er das kommuniziert und gegen wen er da schießt. Einem Jay dann vorzuwerfen, ihm seien kurdische Kinder egal, ist für mich einfach drüber in seiner Kritik. Und klar, wenn du von Jay enttäuscht bist, weil er Sachen von Maestro irgendwie falsch eingeordnet hat oder das irgendwie ins Lächerliche mit seinen Sachen zieht, dann rede doch privat mit ihm oder stelle es richtig. Aber unterstell ihm nicht öffentlich, dass ihm der Tod von Kindern egal sei. Das ist, wenn du mich fragst, einfach nur schwach und komplett falsch. Da passt halt die Kommunikation nicht. Und ich kann euch noch ein gutes Beispiel dafür nennen, wie man sich als Influencer auch erwachsen verhalten kann. Ich hatte euch ja letztens von Rosemundi erzählt, dass, als wir eine kleine Meinungsverschiedenheit hatten, sie das genauso gemacht hat, wie man das eigentlich erwartet von einem erwachsenen Menschen. Rücksichtsvoll, ruhig, sachlich, problemlösungsorientiert, diese Sachen halt anspricht. Und ich hatte sie dafür ja in meinem Video, wo ich über den Hate ihr gegenüber bezüglich dieser Miss Germany-Wahl gesprochen habe, sie ja auch gelobt. Dass das in der Influencer-Szene leider nicht normal ist, sich so erwachsen und lösungsorientiert zu verhalten. Wisst ihr, was sie darauf gemacht hat? Sie hat mich angeschrieben, sich bedankt für das Video und die lieben Worte und sie hat sich dafür entschuldigt, dass ich mich mit diesem Hate gegen sie auseinandersetzen musste, mit dem Video, und sich dafür entschuldigt, dass auch in meinen Kommentaren auf Twitter zum Beispiel Leute da viel Hate ausgeschüttet haben. Also sie, als eigentliches Opfer von diesem Hate, entschuldigt sich bei mir, der darüber berichtet und daher auch Hate-Kommentare liest. Komplett demütig, mitfühlend, einfach nur Güte in Person, wenn ihr mich fragt. Und daher hat auch niemand in der Influencer-Welt mit ihr Beef. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig für diese Szenen gleich nochmal. So wie man sich halt verhält, so bekommt man es auch wieder gespiegelt. Und das ist eben bei diesem J-Clip von Tobias Huch schon eine komplette Grütze, wenn ihr mich fragt. Aber wir kommen mal zu dem Video von Nanu. Und vorneab, weil ich einige Huch-Fans schon in den Kommentaren schreiben sehe, wie sie mich outcallen, wieso ich mich an diesem Hassmob jetzt gegen ihn beteilige, ich versuche das neutral einzuordnen. Und ich habe mir das Video vorher angeschaut. Denn, und das ist für mich auch wirklich wichtig, einmal zu betonen, es gibt natürlich auch viel unberechtigte Kritik an jedem, der im Internet aktiv ist. Das ist bei einem Kuchen-TV so, das ist aber auch bei einer Shoyoka so, das ist bei einem Tobias Huch so und das ist bei mir natürlich auch so. Es gibt Sachen, die nicht belegt sind, wo Leute einfach nur den Hass auslassen wollen auf eine Person. Daher bin ich persönlich auch kein Fan von Live-Reactions auf so kritische Themen wie so einem Zerstörungsvideo, weil man möglicherweise einem kompletten Müllvideo mit unbegründeten Vorwürfen und ohne wirkliche Beweise eine Plattform gibt. Daher schaue ich mir solche Videos lieber vorher einmal an und entscheide dann, ob ich darauf halt das reagiere, also hier im Video bespreche, oder ob die Quellenlage wirklich so dünn ist, ist, dass man das einfach in die Tonne treten kann. Und meiner Meinung nach ist die Quellenlage hier wirklich gegeben, dass man diese Sachen mal durchgehen kann. Aber wie auch schon gesagt, ich werde natürlich nicht alles durchgehen, vor allem den Part zu den Schmuddelseiten werde ich hier nicht groß besprechen, aber es gibt dort einige Szenen, die ich mal euch nacheinander einspielen werde, die zum einen mal zeigen, dass gerade dieser Vorwurf in Richtung Jay ein paar Tage vorher nach diesem Motto, ich hatte ja zu 100% recht, eben halt nicht gegeben ist, wenn man Nanu Glauben schenken darf. Wir schauen uns mal den ersten Clip an, zu der getroffenen Schule im Iran. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, dort, als der Angriff von den USA stattfand, wurde dort eine Schule bombardiert, vermutlich von den USA, die eine Schule scheinbar getroffen hat, die neben einer Militärakademie war. Am Anfang gab es unterschiedliche Mitteilungen, wer dafür verantwortlich war, ob es vielleicht eine False-Flag-Aktion vom Iran war oder ob es dann doch der ungewollte Schlag der USA war, die nur die Kaserne bombardieren wollten, aber dann halt diese Schule daneben auch getroffen haben. Und natürlich kann man die Iraner dafür kritisieren, dass sie eine Schule für junge Mädchen neben dieser Militäreinrichtung platziert haben und möglicherweise somit versucht haben, einen Angriff vorzubeugen, weil niemand natürlich eine Schule bombardieren will. Aber es geht auch gar nicht um diese Rolle jetzt, wer hatte recht, sondern mehr um den Umgang mit dem am Anfang noch sehr vagen Informationen und wie man sich dazu verhält. Wir schauen da mal rein.
Oder ganz aktuell die Geschichte einer getroffenen Schule im Iran. Selbst die völlig durchgeknallte Trump-Regierung nahm den Vorfall ernster als Tobias Huch. Und am Ende musste er zurückrudern, ohne darauf einzugehen, dass er erstmal menschenverachtende KI-Bilder verbreitet und alles und jedem Fake News unterstellt hatte. Selbst wenn wir hier bei der ARD auch auf die Quellenlage hingewiesen wurde. Und er wurde nicht müde, eine Quelle zu zitieren. Und zwar ein Twitter-User, der bei einem anderen Twitter-User einen Screenshot gefunden habe, in dem jemand auf Instagram von wieder jemand anderem über zahlreiche False-Flag-Aktionen seitens Iran exakt im Moment eines Angriffs berichtete. Und dass der Iran direkt Bilder der Opfer veröffentlichen würde. Und für Tobias, der ja ausreichend Journalismus studiert hat, sind das dann zitierfähige interne Quellen. Und wenn Bilder eines Massengrabs auftauchen, zu denen man literally nur nach Minab Graveyard suchen muss, um festzustellen, dass der Ort authentisch ist und Bilder aus unterschiedlichen Winkeln plausibel sind, dann schreibt Tobias drunter, oh, ein Sandkasten mit Löchern. Nein, Tobias, das bedeutet nicht, dass das Regime solche Bilder nicht zur Propaganda nutzt, aber das ist doch einfach nur noch menschenverachtend.
Boah, da muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Satz, oh, ein Sandkasten, toller Beweis, das schlägt halt in genau die gleiche Kerbe wie das mit Jay und diesen kurdischen Kindern. Und das ist etwas, was bei Tobias Huch leider sehr oft auffällt. Dieser aggressive und extrem provokante Ansatz, alles, was nicht seiner Meinung entspricht, als Fake News, Hetze oder antisemitisch darzustellen. Und das sind alles Worte, die meiner Meinung nach nicht verwässert gehören. Denn wenn alles antisemitisch ist, dann ist nichts mehr antisemitisch. Und wenn nicht mehr neutral auf die Faktenlage geschaut werden kann und anerkannt werden kann, dass unschuldige Zivilisten gestorben sind, wie das in einem Krieg leider passiert, so wie jetzt bei dieser Schule, der hat sich als Quelle für mich eigentlich schon disqualifiziert, weil man ihm immer Voreingenommenheit vorwerfen kann. Und man muss es ja einmal ganz klar sagen, Sandkasten mit Löchern bei einem Massengrab, Junge, Junge, Junge. Vielleicht zweimal überlegen, bevor man sowas Menschenverachtendes ins Netz stellt. Und komme jetzt nicht mit, ja, aber der Iran. Wenn du als Journalist eine vertrauenswürdige Quelle sein möchtest, dann musst du dich besser verhalten als der Iran, als Terrorregime oder als irgendwelche Trolle im Internet, die dich provozieren. So einfach ist das. Und um einmal auf Nanu zu sprechen zu kommen, eines muss man hier bei dem Video hier wirklich lassen. Er stellt sich hier nicht auf irgendeine Seite von Maestro oder sonst wen im politischen Bereich. Ihm geht es nicht um Politik, sondern um die Aussagen von Tobias, wie wir hier auch nochmal einmal hören.
Und für mich wirkt das schon bösartig. Aber nein, Nahost wird hier kein Thema sein. Ich kannte auch Maestro vorher nicht und kenne seine sonstigen Inhalte auch weiterhin nicht. Vielleicht verbreitet Maestro auch wirklich viel Quatsch zu Nahost, das weiß ich nicht. Aber der Punkt ist, es geht nicht um ihn. Wer so austeilt und selbst so einen Anspruch hat wie Tobias, der macht sich ganz alleine selbst zum Thema.
Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger und richtiger Ansatz, um sowas aufzuarbeiten. Und vor allem die Widersprüche sind mir jetzt hier in diesem Video wichtig. Denn gerade in der Vergangenheit von Tobias und dem Teil seiner Schmuddelkarriere mit dubiosen Internetseiten ist vieles dabei, wo man sagen kann, womöglich oder eher es scheint so. Aber das sind Sachen, die man halt von außen wahrscheinlich nicht abschließend bewerten kann. Und daher möchte ich hier vor allen Dingen in diesem Video auf diese Aussagen gehen, die sich halt widersprechen, so wie zum Beispiel das hier.
Oder Tobias' Aussagen sind meilenweit von der Realität entfernt. Und dann postet Tobias Huch, 2 Wochen nachdem er selbst vor Ort war, ein Bild aus dem Camp Bardarash. Schönes Foto. Nur stellt man anhand Satelliten und Bildaufnahmen relativ schnell fest, das ist nicht das Camp Bardarash. Dort gibt es überhaupt keine versetzt gemauerten Häuser entlang einer gebogenen Straße. Die Laternen passen nicht zu anderen Aufnahmen. Und den Beweis liefert er dank seiner Transparenzinitiative selbst.
Hallo, so, ich melde mich aus dem Camp Scharia.
Dass man vielleicht den Tag verwechselt, kann ja passieren. Aber wie zum F*** kann man nur 2 Wochen später einen ganzen Ort verwechseln, obwohl man sich als wichtigste NGO des Camps aufspielt, die jede Woche da wäre?
Das Camp läuft wegen uns. Wir sind jede Woche da.
Und der Witz ist, Das ist das Camp, zu dem Maestro schon eine Diskrepanz gezeigt hatte.
Mit Diskrepanz meine ich, am Anfang hieß es am 25. Juni, wir statten die 288 Häuser im esidischen Camp Shadia mit Fenstern und Türen aus. Später heißt es aber, aus einem Repost vom 8. Juli, 180 Häuser und Tobias Huch sagt, sehr gut, wir haben übrigens die Fenster und Türen dieser Häuser organisiert und finanziert. Also entweder hat jemand anderes nochmal 108 Häuser gespendet oder es waren nur 108, ich weiß es nicht. Aber genau das meine ich mit ungenauen Angaben.
Anhand Bilder anderer NGOs und Tobias eigener Aufnahmen kommt man auf grob 190 Häuser. Im offiziellen Lageplan stehen 210. Wie kommt Tobias auf eine 40% höhere Zahl? Welche Menge hat die Liberate hier wirklich gekauft? Und weil 40% Aufschlag noch nicht reichen, muss Tobias noch eins draufhauen. Und dann sind es plötzlich 350 Häuser.
Ja, und das sind so Sachen, die kommen halt beim Zuschauer berechtigterweise komisch rüber. Und das gerade als Hilfsorganisation, wo ja natürlich auch jeder weiß, es gibt extrem viele schwarze Schafe im Internet, die Gelder sammeln, die natürlich nie dort landen, wo sie gebraucht werden. Gerade dann ist ja diese Transparenzgeschichte und vor allem dieses genaue Arbeiten, wirklich diese genaue Informationsweitergabe so wichtig. Und das weiß auch Tobias Huch. Das ist nichts Neues, das ist existenziell wichtig. Und wenn er nun solche Diskrepanzen aufdeckt, ja, dann kann ich schon verstehen, dass es komisch wirkt, wenn es da um die 200 Häuser gibt im Lager, es dann bei Tobis Angaben aber irgendwie 288 oder mal 350 sind und das halt alles irgendwie nicht so ganz passt. Dass sowas dann einen schlechten Eindruck erweckt, ja, das kann ich schon verstehen. Aber wir gehen mal weiter und es geht jetzt um die Venus, die Erotikmesse, und dort hat Tobias Huch einen Preis bekommen, wobei er einen Zusammenhang zur zwielichtigen Person dort auf dieser Messe verneint hat.
Als Geschäftsführer setzte er andere ein, das Tagesgeschäft sei nicht seins. In aktuelleren Interviews sagt er dazu noch, dass er auch Mehrheitsgesellschafter war.
Also Mehrheitsgesellschafter kannst du sein. Ja, das war auch ganz offen.
Waren mehrheitlich, also quasi hat dir das Unternehmen in der Bestimmungsrechtsausübung dann auch gehört.
Genau, ich war quasi der Hauptaktionär.
Und das führte dazu, dass Ende 2005 nicht Aerodata, sondern Cupido für das beste Partnerprogramm auf der Erotikmesse Venus ausgezeichnet wurde. Aber Tobias Huch, der in der Maestro-Thematik sagte, er hätte ja nichts mit den Produkten der Firma zu tun.
Und tut so, als hätte ich irgendetwas mit den Produkten der Firma zu tun.
Muss wohl völlig verwirrt gewesen sein, als er mit der Cupido den Preis in Empfang nahm und mit dem Geschäftsführer posierte. Er saß auch nur zufällig mit den Leuten zusammen am Tisch 44. Bei seiner eigenen Auszeichnung für das beste Jugendschutzprogramm kam Tobias Huch übrigens alleine auf die Bühne. Private Only wurde so erfolgreich, dass es ein Jahr nach Partner-ID ebenfalls auf der Venus ausgezeichnet wurde. Und dann sehen wir den Geschäftsführer der Cupido den Preis in Empfang nehmen. Dahinter stehen Leute, die auch schon ein Jahr vorher mit Cupido auf der Bühne standen. Und, huch, wer geht denn da zusammen mit ihnen von der Bühne? Unser Tobi. Hatte er sich also völlig zufällig mit auf die Bühne verirrt?
Und tut so, als hätte ich irgendetwas mit den Produkten der Firma zu tun.
Na, immerhin waren sie dieses Jahr über zwei benachbarte Tische verteilt. Mit dem Cupido-Geschäftsführer gab es trotzdem ein vertrautes Bild. Als Tobias dann seinen Ehrenpreis erhielt, stand er aber diesmal nicht alleine auf der Bühne. Aus irgendeinem Grund verirrten sich zwei der Männer mit auf die Bühne, die vorher mit Cupido auf der Bühne waren. Ja Mensch, der Tobias hatte so wenig mit den Jungs am Hut.
Irgendwelche wirren Verknüpfungen. Das Beste war ja noch die Stelle, wo Maestro eine Verbindung zu dem Portal herstellt, weil ich auf der gleichen Messe in Berlin war. Ich war mit 500 anderen Personen in einem Raum und habe eine Auszeichnung erhalten. Und die Jungs vom Portal waren auch da. Oha, krass, die haben auch eine Auszeichnung erhalten. Ja, das kann man halt nur nicht verknüpfen.
Sag mal, wie sehr willst du eigentlich lügen, Tobias?
Ja, und das sind so Punkte, wo man sich auch wirklich fragt, weiß er nicht, dass es davon Aufnahmen im Netz gibt? Das finde ich aber auch schon wirklich dreist. Also ich meine mal Klartext. Es gibt viele Leute, die im Internet lügen. Wir hatten ja zum Beispiel Tim Gio vor kurzem oder viele andere Influencer auch. Aber die Frage ist ja, wie reagiert man, wenn man dann erwischt wird? Ein Tim Gio zum Beispiel stellt dann ein Statement online, in dem er sagt, ja, sorry, war mein Fehler, dumme Aktion. Ich versuche mich zu bessern, weil ich das nicht wirklich kann in solchen Drucksituationen. Er gibt den Fehler zu und dann sind die Sachen zumindest ja auch klargestellt und dafür bekommt er dann von vielen Leuten ja auch Props, dass er seine Fehler einsieht. Wenn man aber wie bei Tobias Huch dann Double Down geht und sowas sagt wie, Maestro hatte da versucht, wirre Verknüpfungen zu erstellen, die alle gelogen waren. Er also nach dem Vorwurf nochmal das verneint und klar darauf besteht, dass es da keine Verbindung gab und dann später doch rauskommt, dass die sogar zusammen einen Preis bekommen haben und zusammen auf der Bühne standen und zusammen am Tisch saßen und, und. Dann muss man sich einfach fragen, warum man nicht direkt die Wahrheit sagen kann. Ich persönlich verstehe das nicht. Einfach dieses Eingestehen von solchen Fehlern und dann ist doch die Sache gegessen. Und Tobias Huch ist ja nicht dumm, er ist ja Journalist, er ist ja auch lange genug im Internet unterwegs. Und er weiß auch, das Internet vergisst nicht. Und wenn er so lange dort unterwegs ist, sollte er auch wissen, dass er sowas halt nicht behaupten kann, ohne dass jemand seine Storys aufdecken kann. Es wäre ja alles halb so schlimm, wenn er dann gesagt gesagt hätte, ja, damals war das irgendwie eine andere Zeit bei mir im Leben. Ich habe da auch viel Müll gemacht und ja, ich stande dort auch mit Personen auf der Bühne, habe mich dann erst viel zu spät von denen distanziert, war mein Fehler. Anstatt dann einfach zu sagen, ja, es gibt keine Zusammenhänge zwischen denen und mir dort. Die waren halt nur mit auf der Messe. Und das sind diese Punkte, die sich halt durchs ganze Video ziehen. So zum Beispiel auch hier, wo es um seinen Aufenthalt in England ging. Vermutlich laut Nanu, weil dort damals die Gesetzeslage so war, dass man dort nach einem Jahr Privatinsolvenz schuldenfrei war. Und es halt einen ziemlichen Tourismus gab, dass Leute dorthin für eine kurze Zeit ausgewandert sind, um halt in die Privatinsolvenz zu gehen. Laut Tobias ist er aber dahingegangen, weil er Morddrohungen in Deutschland bekommen hat. Und seine Aussagen dazu hören wir uns mal an.
Denn nach der zweiten Verurteilung wurde es so wahrscheinlich viel einfacher in England Mitte 2018, den Insihasen zu aktivieren. Und ja, das war wirklich ein mega Glücksfall. Denn dass man dort nach nur einem Jahr eine Restschuldbefreiung kriegt, war scheinbar mal ein Riesending. Tja, hatte halt nicht jeder das Glück, Morddrohungen zu erhalten. Es muss ja eine krasse Bedrohungslage gewesen sein, wenn man posten kann, wo man trainiert, wo man gerade in der besten Shisha-Bar im Rhein-Main-Gebiet ist, wo man gerade Kaffee trinkt, auf welchem Fest man gerade ist, auf welcher Langstrecke man gerade im Zug sitzt, wo man gerade auf einer Demo ist, wo man gerade trainiert, wo man in Mainz gerade den besten Dönerteller am Essen ist. Gut, man konnte deine damalige Privatadressen von 2011, 2013 und 2015 auch einfach im Handelsregister finden und deine Firmenadressen waren sowieso nie ein Geheimnis.
Ich bin das erste Jahr überhaupt nicht nach Deutschland gekommen. Ich habe Deutschland gar nicht betreten danach, weil ich einfach gesagt habe, ich brauche jetzt erstmal meine Ruhe. Ich bin im Oktober 2016 in London angekommen und bin erst wieder auf deutschem Boden gewesen, Weihnachten 2017.
Okay, Frankfurt, Mainz, Mannheim, Köln, der Frankfurter Flughafen, der FDP-Bundesparteitag, Bundeswehrkasernen, Hannover. Ist alles nicht deutscher Boden oder was? Und während des Gerichtsverfahrens warst du auch nicht anwesend?
Und bin erst wieder auf deutschem Boden gewesen, Weihnachten 2017.
Ja, und da vorneweg, natürlich könnte man das auch posten, wenn man vielleicht von dieser Situation schon weg ist. Das heißt, man war vielleicht vormittags da, an dem und dem Ort und nachmittags postet man, dass man heute da war. Aber generell ist das natürlich komplett gegenteilig, dass man das Land verlässt aufgrund einer Bedrohungslage, dass man dann postet ständig, wo man sich aufhält. Und dann halt noch die Lüge mit dem, ich war bis Ende 2017 nicht in Deutschland, was Nanu hier ja klar widerlegt hat. Aber um die Situation mit England gab es nochmal Ungereimtheiten, weil er einerseits sagt, er ist nicht geflohen oder geflüchtet aus Deutschland, andererseits aber sagt, die Bedrohungslage hat ihn dazu gedrängt, aus Deutschland wegzugehen, wie wir hier nochmal hören können.
Gut, vielleicht wurde er ab 2016 auch einfach nur nach England geschickt. Ah nee, passt auch irgendwie nicht. Als ersten Artikel finde ich nur einen Gastkommentar von Oktober 2017 und regelmäßige Bezüge zu England tauchten irgendwie erst später auf. Okay, dann war es also doch die hohe Gefahrenlage? Ah nee.
Dann behauptet er, ich sei aus Deutschland geflüchtet? Davon weiß ich nichts, davon weiß, glaube ich, keiner etwas. Ich habe jetzt 4 Jahre für Yahoo News unter anderem als London-Korrespondent gearbeitet und hatte natürlich auf Anraten der Behörden einen geheimen Wohnort. Was ist denn daran Flucht aus Deutschland? Wie? Er ist geflohen. Ist natürlich gelogen.
Okay, sorry. War es also doch der Job für Yahoo? Ah, nee.
Stand dort auf einmal die private Wohnanschrift und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich weg. Und bin innerhalb von einem Monat abgehauen.
Glaubst du, das war nötig?
Ja. Absolut. Wie? Er ist geflohen. Ist natürlich gelogen.
Mensch, Tobias, jetzt entscheide dich doch mal für ein Narrativ.
Ja, und genau das ist der Punkt. Das sind Punkte, die jeder, der das sieht, nachvollziehen kann, dass hier nicht die Wahrheit gesagt wird, beziehungsweise einmal die Story so dargestellt wird und ein anderes Mal anders. Und ich meine, klar, das sind keine illegalen Taten, versteh mich nicht falsch. Wir sprechen hier in diesem gesamten Video, zumindest laut meiner laienhaften Jura-Einschätzung, nicht von illegalen Sachen. Vielleicht bei ein, zwei Punkten, die ein wenig kritisch sind. Aber hier geht's die meiste Zeit nur um Lügenstories, die er meiner Ansicht nach verbreitet, wie ihr jetzt eben gesehen. Das sind Punkte, die man echt kritisch sehen muss. Und ja, ich kann es nur wiederholen. Wenn er einfach klar am Anfang die Wahrheit sagt, wenn Kritik an ihm aufkommt, dann kann man das alles kitten und klären. Wenn man aber darauf mit Ablehnung und Ärger reagiert und nochmal klar macht, dass alles Lügen sind und man nochmal oben eins draufsetzt von wegen, nein, die sind alle falsch und dann rauskommt, Moment, du widersprichst dich aber verdammt oft, dann wird's halt hart für die eigene Glaubwürdigkeit und dann ist das Kind im Grunde im Brunnen gefallen. Und wenn ihr mich fragt, wird dieses Video hier Tobias Huch, glaube ich, noch sehr lange hinterherhängen. Auch wenn ich seine Arbeit natürlich respektiere, die er für die Kurden und die Flüchtlingshilfe macht, ganz ohne Frage. Aber wenn man selbst solche Lügen ins Internet stellt, ist es egal, wie sehr man seine Arbeit im Guten macht. Man bietet natürlich Angriffsfläche für nicht wahrheitsgemäße Aussagen. Und daran wird man gemessen, wenn wir uns zum Beispiel diesen Clip am Anfang hier nochmal in Erinnerung rufen.
Und hat dieses Narrativ, dass ich Unrecht habe, obwohl ich nicht gelogen habe. Ich habe in allem die Wahrheit gesagt, ich habe alles enttarnt. In jedem Punkt hatte ich Recht gehabt. Und bin Opfer einer ekelhaften Shoyoka-ähnlichen Schmutzkampagne geworden, in dem ein männlicher Shoyoka mich angegriffen hat.
Ja, dann musst du dich daran messen lassen, wenn du das ins Internet stellst. Und ich kann nur sagen, ich glaube, das Allermeiste aus diesem Nanu-Zerstörungsvideo hat Hand und Fuß. Vielleicht nicht alles. Da gibt es auch ein paar Punkte, wo ich mir denke, ja, das kann so sein, aber das muss natürlich nicht so sein. Aber es gibt halt ganz viele Punkte dabei, die ich nachvollziehen kann. Ich habe mir zum Beispiel auch einige Quellen von ihm angeschaut und die sind auch legit. Also da gibt's wenig dran auszusetzen. Und daher bin ich persönlich auch gespannt darauf, wie Tobias reagiert oder ob er darauf reagieren wird. Denn, und das muss man natürlich hier auch einmal sagen, wir kennen nur wieder nur eine Seite. Es kann auch sein, dass er für viele Punkte eine ersichtliche Erklärung hat. Und dann sollte man natürlich auch so fair sein, die sich auch einmal anzuschauen und das einmal durchzugehen. Und das werde ich natürlich auch machen, sollte es dazu kommen, dass er so ein Video macht. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er sich dazu äußern wird. In der Zwischenzeit könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Thema betrachtet und was eure Meinung dazu ist. So, und in diesem Sinne entlasse ich euch jetzt in den Freitag. Genießt das schöne Wochenende. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video sage ich Mädel auf, meine Freunde.
Leute, folgt alle mal dem heiligen Ofenkäse hier.